niemand profitiert wirklich davon, 800 Gramm oder 1500 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu essen. Wir Menschen sind eigentlich Fettburner, wir sind Fettverbrennungsmaschinen.
50er, 60er Jahren wurde eben die Getreideindustrie gigantisch nach oben gefahren. Und das hat dazu geführt, dass wir ein völlig falsches Verständnis von einer der wertvollsten Nährstoffe überhaupt haben. Eine Panik gegenüber Kohlenhydrate wäre weitaus gesünder als die Angst vor Fetten.
Es ist ein Unterschied zwischen Trainingsernährung, zwischen Wettkampfernährung. Das Erste, was man verstehen muss, ist, dass wenn ich mich beginne, ketogen zu ernähren und das über einige Zeit durchziehe, sich verändert, wie viel Fett ich pro Minute auch bei hoher Leistung verbrennen kann.
Wie sieht denn so ein ganz einfacher Tagesplan in der Sache ketogene Ernährung aus?
Ich sage immer nur, Eiweiß ist Pflicht, alles andere ist Kür. Ich kann es nur empfehlen, das wirklich mal einfach auszuprobieren, das Ganze einfach als Experiment zu sehen, weil es kann ja auch nichts passieren.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Hey Julia, vielen Dank für deine Zeit, für dieses zweite Interview. Wir haben gerade überlegt, wann das letzte Interview war. Ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, aber es war vor einigen Jahren. Ich werde das auch nochmal in die Shownotes bzw. in die YouTube-Beschreibung verlinken, weil da geht es so grundsätzlich um die ketogene Ernährung, was das eigentlich ist. Heute sprechen wir mehr die an, die auch sportlich aktiv bzw. sehr aktiv sein möchten und sich vielleicht auch die Frage stellen, wenn sie bisher noch keine Berührungspunkte hatten, ob das eben über die ketogene Ernährung auch geht. Schön, dass du da bist.
Ja, lieber Patrick, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, es ist schon wirklich lange her und ich freue mich, dass wir uns mal so ein bisschen ein Spezialthema vornehmen. Sehr, sehr spannend. Also ich freue mich schon total.
Julia, vielleicht nochmal ganz kurz, um die abzuholen, die vielleicht noch nicht so tief drin sind bei der ketogenen Ernährung. Das machen wir auch wirklich nur super kurz und dann gehen wir schon auf die spezielleren Fragen für die Sportler ein. Wie beschreibt man denn eine ketogene Ernährung?
Also eine ketogene Ernährung ist so zusammengestellt, dass Insulin sehr niedrig bleibt und einem dadurch erlaubt, in die sogenannte Ketose zu kommen. Und das ist ein Stoffwechselzustand, der dem des Fastens sehr ähnlich ist. Und dabei werden Ketonkörper gebildet. Das sind kleine Energiemoleküle und diese Ketone oder Ketonkörper, das ist egal, wie man es bezeichnet, die können dann zu einem großen Teil auch den Zuckerbedarf des Körpers quasi oder den Zucker ersetzen. Dadurch reduziert sich der Bedarf an Zucker im Körper und wir können diese Ketone stattdessen nutzen, beziehungsweise eigentlich Fette und Fettsäuren. Und grundsätzlich ist es so, dass man, um dahin zu kommen, würde man die Kohlenhydrate deutlich reduzieren. Ich sage jetzt mal ein paar so Prozentzahlen, obwohl das werden wir dann im Gespräch weiter auch hören, dass es sehr individuell ist, aber wir landen so vielleicht bei 5-10% Kohlenhydraten und dann kann das so 70-75% Fett sein und der Rest halt Eiweiß. Aber wie gesagt, das sind echt nur so Pi mal Daumen, Zahlen, mit denen man mal anfangen kann. Aber es ist extrem individuell und gerade im Sport, im Leistungssport, sind wir da schon in anderen Sphären dann unterwegs.
Und vielleicht nochmal ganz kurz ergänzend für die völlige Rookies sind, es bezieht sich immer auf die gesamte Tagesenergiezufuhr, also diese zum Beispiel 5% Kohlenhydrate, dann bis zu 75% Fett, bleibt noch 20% für Proteine übrig. Und da sieht man schon, dass Fett mit Abstand den größten Energieanteil ausmacht. Und da stellt man sich, und jetzt machen wir die Einflugschneise zu den Sportlern, natürlich immer die Frage, weil wir haben alle gehört, ja Moment, Sportler brauchen unbedingt Kohlenhydrate wegen Insulin, weil das eben dann hilft, letztendlich zum Beispiel Muskeln aufzubauen oder eben den Zucker in die Zellen zu bringen, was ja nicht stimmt, das hören wir gleich, weil die Muskulatur, die saugt auch den Zucker ohne Insulin weg. Aber das ist eben das, was ganz viele Menschen denken. Die denken, hey, wenn ich einen Marathon laufe oder wenn ich zum Beispiel CrossFit mache, das ist ein Sport, den ich früher sehr intensiv gemacht habe, oder auch High Rocks, das ist ja auch gerade so ziemlich in, dann denkt man, ja wie, aber nur auf Fette laufen, das kann ja kaum funktionieren bei diesen Sportarten. Bei Marathon, da könnte man sagen, okay, das ist eine gleichbleibende, konstante Geschwindigkeit, aber bei CrossFit, Hyrox oder auch ganz einfach in der Fitti-Bude, da sind es ja mehr so Intervalle. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das da gemanagt wird mit der Versorgung der Energie.
Ja, vielleicht noch, ich möchte noch ansetzen bei dem, was du noch am Ende gesagt hast, also diese ganzen Prozente, die beziehen sich tatsächlich auf meinen gesamten Energie. Also nicht das, was ich esse, sondern auf das, was mein Körper auch nutzt. Ja, also mein Gesamtenergiebedarf sind meine 2000 Kalorien zum Beispiel, Kilokalorien, und davon habe ich meine Tortenstückchen, so und so viel Fett, so und so viel Kohlenhydrate, Eiweiß spielt eine ganz andere Rolle, das würde ich überhaupt nicht wirklich als Energielieferant sehen, sondern rein als Baustofflieferant. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren jetzt so viele neue, tolle Studien zum Thema Protein auch bekommen. Also das ist wieder so ein ganz spezieller eigener Makronährstoff. Ja. Aber, und nur nochmal, wenn ich, und das betrifft jetzt vielleicht nicht unbedingt die Sportler, obwohl, wenn ich abnehmen möchte, wenn ich mehr Körperfett habe, dann darf ich, heißt es nicht, ich kann 75% meiner Tagesenergie Fett essen. Ja, weil ich will ja, dass mein Körper auch ein bisschen was von meinem Körperfett isst. Das heißt, es ist ja da mit in diesem Tortenstückchen drinnen. Ja, das heißt, nur nochmal, das möchte ich nochmal klarstellen, dass es einfach nicht immer bedeutet, ich muss auch so viel essen. Ja, und das ist, wie gesagt, davon von vielen Faktoren abhängig, unter anderem davon, wie viel Körperfett habe ich, wie lean bin ich, wie niedrig ist mein Körperfettanteil. Je niedriger der ist, umso mehr umso mehr Fett darf und muss dann auch am Teller sein, weil der Zustand oder die Ketose erlaubt mir maximale Fettverbrennung. Also sie shiftet quasi den Stoffwechsel vom Zucker als Hauptenergiequelle, und wie man das immer so lernt, der Zucker und Kohlenhydrate, das ist ja meine wichtigste Energiequelle. Sie shiftet es von dem Zucker hin zu Fett. Das heißt, meine wichtigste Energiequelle wird dann auch Fett. Und das ist etwas, um noch ein bisschen auszuholen, etwas, was tatsächlich unserem biologischen und evolutionären Bauplan entspricht. Wir sind nur Zuckerburner, wenn wir ihm ständig Zucker geben. Der Körper muss diesen Zucker verbrennen, weil wir ganz wenig Speichermöglichkeit haben. Glykogenspeicher sind begrenzt. Wir haben sehr winzige, im Verhältnis winzige Glykogenspeicher. Ja. Dahingehend haben wir aber gigantische Fettspeicher. Also das heißt, es macht auch evolutionär überhaupt keinen Sinn, dass ich sage, der Zucker ist meine wichtigste Energiequelle, und dann mache ich winzige Speicher, die in 2 Tagen hungern aufgebraucht sind. Ja, also und wofür habe ich dann diese riesen Fettspeicher, die ich quasi unendlich erweitern kann?
Ja, wir könnten mit denen ja mehrere Marathons laufen, am Stück, ja, rein theoretisch. Ja.
Gigantisch. Und das ist eben, wenn ich viel Kohlenhydrate mehrmals am Tag esse, dann nutze ich diese auch. Und wenn ich in die Ketose gehe oder wenn ich diesen Stoffwechselweg trainiere, wieder aktiviere, dann wechselt das und meine Hauptenergiequelle wird Fett. Und das ist dann auch im Grunde das Hauptziel für alle Sportarten, ich meine für jeden, der metabolisch gesund sein will. Mhm. Ja, aber gerade im Sport geht es ja auch darum, maximale Fettoxidation zu erreichen und das zu trainieren. Das kann ich mit verschiedenen Trainingsprotokollen machen, indem ich in gewissen Pulsbereichen trainiere. Und das ist ja quasi der Holy Grail, ist das zu maximieren. Ja? Mhm. Und das Erste, was man, bevor ich dezidiert jetzt auf deine Frage nochmal zurückkomme, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass wenn ich mich beginne, ketogen zu ernähren und das über einige Zeit durchziehe, sich verändert, wie viel Fett ich pro Minute auch bei hoher Leistung verbrennen kann. Und das ist der springende Punkt sozusagen in der ganzen Geschichte.
Darf ich mal einmal zwischenfragen, weil das ist, glaube ich, sehr interessant, weil eben gerade viele Hochleistungssportler eben sehr, sehr stark auf Kohlenhydrate unterwegs sind. Und wenn die jetzt, nur mal angenommen, von jetzt auf gleich auf die ketogene Ernährung umstellen würden, dann hätten die vermutlich in ihrer sportlichen Leistung einen dramatischen Einbruch, weil der Körper es schlichtweg verlernt hat, auch an seine Fettspeicher ranzugehen. Das betrifft aber dann auch nicht nur die Sportler und Spitzensportler, das betrifft auch den Normalo, vielleicht sogar den, der gar keinen Sport macht. Das heißt, wenn die anfangen, die Kohlenhydrate drastisch zu reduzieren, dann fehlt denen sozusagen, dann haben sie einen Bottleneck, weil dann haben die keine Energie mehr zur Verfügung und der Körper muss eben anfangen umzustellen. Würdest du das so unterstützen? Und dann stellt sich gleich die Frage, die können wir vielleicht auch nachher beantworten, wie shiftet man sich da langsam rein, ohne dass man eben zum regelrechten Kalorienzombie wird, weil der Fettstoffwechsel noch nicht funktioniert?
Genau, das ist ein ganz richtiger Punkt und das ist sicherlich etwas, also das hängt davon ab, wie stoffwechselflexibel jemand noch ist, also wie stoffwechselgesund bin ich, ja, und für jemanden, der keinen Hochleistungssport macht und noch stoffwechselflexibel ist, dem wird das kaum auffallen. Ja, wenn ich unsportlich bin und schon in Richtung Prädiabetes, Diabetes gehe, dann werde ich genau ebenfalls dieses Energieloch erleben. Mhm. Und natürlich, wenn wir in den Hochleistungsbereich hineingehen, wo ich ja sehr viel von meinem Körper abverlange, wirklich an die Grenzen gehe, dessen, was mein Körper leisten kann und die auch auslote, da werde ich initial definitiv einen Leistungseinbruch sehen. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, wann ich beschließe, eine ketogene Ernährung mal einzuführen, wann ich das versuche umzusetzen. Und das macht man natürlich nicht 2 Tage vor dem nächsten Marathon, ja, sondern off-season am besten in einer Phase, wo mal nichts ist. Und so sollte so 3 Monate mindestens mal mir Zeit nehmen für das, ja, und dann kann ich diese ganzen Enzymwege hochregulieren und immer besser darin werden, auch die Ketone zu nutzen und in erster Linie aber auch Fettsäuren zu nutzen, weil wir sprechen zwar von der ketogenen Ernährung, aber die Ketone sind nicht die Hauptenergiequelle in dem Falle, sondern die Hauptenergie kommt vom Fett und dann haben wir Ketone und Zucker sozusagen. Ja, das ist so ein bisschen die Verteilung.
Also über die Gluconeogenese auch dann?
Manchmal ja, aber eigentlich selten, weil wir trotzdem, und das schauen wir uns dann an, wenn wir über die spezifische Formulierung vielleicht im Leistungssport sprechen, wir immer noch relativ hohe Mengen an Kohlenhydraten trotzdem haben. Also im Verhältnis zu einem, ich möchte nicht immer auf den Diabetikern herumhacken, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist jetzt so für mich, sagen wir, das andere Ende des Spektrums, was die Stoffwechselgesundheit betrifft. Mhm. Ja. Und wenn ich in dem Lager bin, schaut eine ketogene Ernährung anders aus, als wenn ich 25 Jahre alt bin, 7% Körperfett habe und Ironman-Triathlet bin. Ja? Mhm. Und da reden wir auch teilweise von Kohlenhydraten spezifisch in Events zum Beispiel von 300 Gramm.
Mhm. Speicher eben vorher volllädt, um darauf zurückzugreifen.
Das ist eigentlich immer noch wenig für das, was nicht keto-adaptierte Sportler nutzen oder brauchen. Ja. Aber weit mehr als das, was jetzt jemand zu sich nehmen würde, der wirklich eben nicht in dieser Leistungsebene unterwegs ist und nicht die Stoffwechselgesundheit hat.
Julia, vielleicht nochmal zusammenfassen an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt für die gerne auch im Sport, Leistungssport, ketogene Ernährung testen wollen. Also nicht irgendwie in einer Hochleistungsphase, Vorbereitung, Wettkampf, sondern in einer Ruhephase oder in einer Phase, wo man eben so, ich sag mal, 70-80% Grundlagen-Ausdauertraining macht. Das heißt Zone-2-Training, Puls so, dass man sich nebenher noch einigermaßen gut und flüssig unterhalten könnte. Weil da kann der Körper am allerbesten lernen, von dieser reinen Glukoseverbrennung eben auch diesen Shift Richtung einer Mischverbrennung beziehungsweise eben dann einer Fettverbrennung zu schaffen. Würdest du das auch so unterstützen? Ich halte es für einen sehr wichtigen Punkt, weil das
ist ja auch
Stoffwechseltraining dann.
Und gut, dass es auch nochmal zusammenfasst. So, ja. Vielleicht jetzt nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, was jetzt die spezifischen Sportarten betrifft, weil du hast eben gesagt, du hast Marathon erwähnt, CrossFit, Hyrox oder vielleicht das klassische, ich nenne es jetzt Krafttraining, Bodybuilding vielleicht, ja, wenn wir in der Profiliga unterwegs sind. Und als ganz wichtige Unterscheidung, finde ich, sollte man schon sich ehrlich einordnen und sagen, wo liege ich denn eigentlich jetzt, egal in welcher Sportart, mache ich das aus Spaß an der Freude, ja, bin ich ein ambitionierter Hobbysportler, man macht mal bei irgendwelchen Wettkämpfen mit, aber nicht, weil man da wirklich irgendwas reißen will, sondern weil man den gerne auch im Wettkampf vielleicht sich beweist mit anderen, ja, aber nicht, weil mein Lebensunterhalt davon abhängig ist. Also als Profisportler muss ich gewinnen, muss ich platzieren, weil das ist mein Beruf. Und das Problem ist, dass sich viele, viele Menschen, wenn sie auch dreimal die Woche zum CrossFit gehen, vergleichen mit einem Profisportler, der das macht, weil er damit Geld verdient, die zu den CrossFit Games gehen. Ja, und das ist, also da ist einfach ein Riesenunterschied. Ja, also das muss man schon für sich selber auch mal sagen. Und die Top Sportler, die spielen mit jedem Gramm herum. Ja, und mit jeder, und da geht es aber nicht nur um Ernährung, sondern um Regeneration und alles und Schlaf, und das wird alles optimiert.
Also können wir an dieser Stelle festhalten, ein CrossFit-Game-Athlet, das sind die absoluten Maschinen. Ich vermute mal, da wird es keinen geben, der sich rein ketogen ernährt, weil der so einen brutal hohen Energieturnover hat, teilweise extremste Leistung, auch teilweise mehrfach täglich leisten muss. Ich denke mal, da würde auch eine ketogene Ernährung an die Grenzen kommen, oder?
Er könnte es schon umsetzen, aber okay. Es wäre, wie gesagt, es gibt mittlerweile einige MMA-Sportler, es gibt Rugby-Sportler, die das umsetzen, und die haben auch Saisonen, ja, und wir müssen, das Wichtige ist, die ketogene Ernährung jetzt gerade in dem Kontext eher als ein Werkzeug zu sehen, und indem ich mich bewegen kann zwischen Keto und Low Carb, ja, aber niemand profitiert wirklich davon, 800 Gramm oder 1500 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu essen, ja, weil das hat selbst für diese Sportler Konsequenzen. Und wir sehen das im Leistungssport. Typ 2 Diabetes. Dafür muss ich nicht dick sein. Mhm. Ja.
Ja.
Metabolische Störungen, einen gestörten, ein hoher HbA1c, hoher Langzeitblutzucker, hoher Insulin, das sehe ich auch im Leistungssport oder auch andere Dinge wie dann Karies, Parodontose, Parodontitis, durch das viele Carbs, die ich ständig irgendwie in Form von Gels oder Flüssigkeiten in meinem Mund habe, all das, Autoimmunerkrankungen, ich habe da schon meine Konsequenzen. Ja, und im Grunde kann jeder Sportler davon profitieren, seine Zellmaschine zu optimieren in Richtung Fettoxidation, Fettverbrennung. Und ein Werkzeug, ein sehr gutes Werkzeug, kann sein, mit der ketogenen Ernährung rumzuspielen. Und ein Sportler, der in diesen Sphären wie jetzt bei den CrossFit Games unterwegs ist, der wird eine Phase haben, wo er vielleicht ketogen ist. Dann wird er in harten Trainingsphasen mehr Kohlenhydrate einbauen, wahrscheinlich aber immer noch viel weniger Bedarf haben als jemand, der das nicht macht. Ja. Und dann hat er, jetzt müsste ich da fast noch mal ein bisschen abdriften, dann hat er aber andere Vorteile davon. Ja. Und die Vorteile sind zum Beispiel schnellere Regeneration, weniger Bedarf überhaupt am Muskelglykogen. Also ich komme auch mit dem Glykogen, das ich habe, viel länger aus. wie gesagt, ich regeneriere schneller, weil weniger freie Sauerstoffradikale entstehen zum Beispiel. Ich habe Entzündungsmodulation mit dabei, die hier positiv wirken kann. Ich kann in Diätphasen zum Beispiel Muskelmasseerhalt schaffen, während ich in Bulking-Phasen meine Fettzuwachs minimieren kann. Also lauter solche Aspekte, die sehr, sehr interessant sein können. Und dann im Wettkampf schaut es wieder anders aus. Ja? Und das sind ja 5 Tage, 3 Tage, und da werde ich mich natürlich abfüllen mit allem, was mich irgendwie am Laufen hält. Also es ist ein Unterschied zwischen Trainingsernährung, zwischen Wettkampfernährung. Mhm. Das ist auch ganz wichtig.
Wir werden es hier nicht schaffen, in diesem Interview eben individuelle Pläne zu erklären, je Sportart, aber es gibt auch die Möglichkeit, dich zu kontaktieren, wer einfach da tiefer rein möchte und mit dir eben da zusammenarbeiten möchte, um eben das maximale Ergebnis in seinem Sport, Spitzensport rauszuholen. Richtig?
Ja, also das, aber wie gesagt, das muss man total individualisieren und es kommt eben auf die Sportart drauf an. Und deswegen schaut es natürlich für jemanden, der jetzt Marathon oder vielleicht sogar im Ultramarathon-Bereich unterwegs ist, wieder anders aus, als wenn ich jetzt CrossFit mache oder High Rocks mache. Ja, oder ja. Bodybuilding mache. Oder einfach nur, also Bodybuilding ist jetzt für mich die Profi-Variante, oder ich sage, ich will Muskelmasse aufbauen, aus optischen Gründen, aus Gesundheitsgründen. Ja, und da unterscheidet sich das schon, wie man es gestaltet.
Aber Julia, darf ich mal, weil lass uns mal hier vielleicht ein Beispiel machen, weil es werden bestimmt viele hier zuschauen, die sagen, ja, ich würde es gern probieren, aber ich finde keinen Anfang. Kannst du mal jetzt relativ oberflächlich erklären, jemand, der ins Fitnessstudio geht und er sagt, ich würde gerne Muskeln aufbauen und Fett reduzieren und das eben mit Hilfe der ketogenen Ernährung. Und ich habe bisher keine Berührungspunkte damit gehabt. Wie könnte so eine Person möglichst einfach, und ja, es wird oberflächlich bleiben, aber dann kriegt man so ein Gefühl, ist das generell für mich geeignet? Und wenn ja, dann kann man anfangen und hat das erste Ergebnis, ich fühle mich besser oder schlechter, kann dann aufhören oder weitermachen und sich intensiver mit deinen Inhalten auseinandersetzen. Mach mal so ein Beispiel für jemanden, der vielleicht 20-25% Körperfett hat, der gerne Muskeln aufbauen möchte, der gerne Fett verlieren würde. Wie können und 3-4 Mal die Woche schon ernsthaft an den Geräten zupft. Wie könnte sowas bei dem ganz, ganz grob aussehen?
Also ich würde es immer ums Eiweiß herum aufbauen. Und da sag, also Eiweiß ist einfach King und wir machen bei so jemanden würde ich sagen 2 Gramm mindestens je Kilogramm Körpergewicht. Und das stört auch die Ketose nicht. Also da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Aber Eiweiß ist einfach so zentral und ich baue die Ernährung eigentlich immer ums Eiweiß herum auf. Egal, ob das jemand ist, der jetzt so viel trainiert. Aber
das ist interessant. Es geht also nicht um den, der Muskeln aufbauen möchte, sondern sogar für den, der, Achtung, gar keinen Sport macht. Du baust alles erstmal um das Eiweiß herum auf.
Genau.
Okay,
wichtig. Eiweißbedarf ist, man sagt, für Frauen mindestens 100 Gramm pro Tag, für Männer 120 Gramm pro Tag. Oder, das ist jetzt, wenn ich jetzt so ganz dünn und schlank wäre und errechne zum Beispiel unter diese 100 Gramm komme, aber sonst sagen wir mindestens 1,5 Gramm Minimumbedarf je Kilogramm Körpergewicht, aber da darf man ruhig weiter raufgehen. Ja, also ich würde jetzt mal bei dieser Person würde ich sagen 2 Gramm mindestens Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht.
Und das ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Das kann ich nicht geben. Das überschätzen oder unterschätzen ganz viele. Das wirklich nicht nur mal zu schaffen, nicht nur an Trainingstagen, sondern konsequent. Wir reden dann bei einem 70, bei einem 80 Kilo Menschen von 160 Gramm Eiweiß pro Tag. Und wenn man mal scannen würde, was man so jeden Tag tatsächlich konsequent isst, natürlich werden es welche schaffen, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Ich frage in meinen Vorträgen immer nach und ich mache eine super einfache Faustformel, nämlich mit der Faust, Doppelfaust, Handflächengröße dreimal am Tag. Und meine Erfahrung ist, die normale Bevölkerung, 95% schaffen nicht einmal diese Minimalformel. Und deswegen ist es wichtig, aber ich lasse dich jetzt gerne weitermachen. Ich wollte nur mitgeben, wenn man sagt, ja, Eiweiß esse ich genug. Vielleicht ruhig mal eine Woche lang tracken, kontrollieren, ob man das schafft, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, sehr gut. Ja, also ist auch meine Erfahrung, dass die wenigsten auf diese Eiweißmenge kommen. Und wenn man das mal trackt, dann sieht man einfach, wie wenig Eiweiß man eigentlich isst. Ja. Und das ist aber auch zentral für alles und natürlich, wenn es um Muskelaufbau geht, sowieso, ja, weil daraus wird der Muskel gebaut und das so geht halt mit dem Eiweiß.
Er besteht genau. Nicht aus Kohlenhydraten.
Nein, der besteht nicht aus Kohlenhydraten, der besteht aus Eiweiß und deswegen brauche ich mal das Eiweiß, das Baumaterial sozusagen. Und dann, gut, dann sind wir bei den Fetten, die richten sich ein bisschen die kann man auch nach dem Körpergewicht ein bisschen sich ausrichten. Also man könnte sagen, man soll so nicht weniger als 1 Gramm Fett je Kilogramm Körpergewicht haben. Wenn man jetzt leaner ist, dann darf man auch wirklich ein bisschen mehr Fett haben und da also muss man ein bisschen rumspielen. Ja. Ja, genau. Also wenn man jetzt schlanker ist, weniger Körperfett hat, darf das raufgehen. Und dann die Kohlenhydrate würde ich wirklich bei den mal mit 30 Gramm anfangen.
Ist sehr wenig. Ja.
Und zwar mal für eine Woche, um diesen, also wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt echt ausprobieren, ja, dann kann man mal so ein bisschen radikal reinfahren, ja, und mal sagen, und das mal einfach ausprobieren und schauen, an eine Woche das mal so durchziehen. Aber zwischen 30 und 50 Gramm, sagt man, ja. Wenn jetzt jemand, und es ist so schwierig, jetzt diese pauschalen Aussagen zu treffen, wirklich, da tue ich mir echt schwer.
Ich merke das.
Weil das ist halt mal dein Startpunkt, ja.
Ja.
Und das ist einfach mal ein Start.
Richtig, irgendwo sollte man starten. Vielleicht hier noch eine sehr wichtige Frage, die ich mir auch immer stelle. Wenn ich 30 bis 50 Gramm Kohlenhydrate in meinem persönlichen Kontext nur zu mir nehmen dürfte, nehme ich das dann tendenziell eher um den Sport herum? Oder ist das dann letztendlich auch so wenig, dass es eigentlich total egal ist, wann man die eben zu sich nimmt?
Ja, sagen wir mal, wenn ich's auf die Spitze treiben will, dann wird es natürlich Sinn machen, das nach dem Sport zu machen, wo ich am sensibelsten bin, was das Insulin betrifft natürlich, wo, wie du schon anfangs angesprochen hast, meine Muskulatur ja sowieso ohne Insulin den Zucker aufnehmen wird.
Sehr wichtiger Punkt, ja.
Ja. Und ich kann damit natürlich schon nochmal das Ganze nochmal maximieren. Ja, also wenn ich es auf die Spitze treiben will, dann wäre das sicherlich sinnvoll, immer gemeinsam mit den Proteinen. Also auch dann hier würde ich Eiweiß definitiv Fokus ums Training herum auch unbedingt drauf schauen.
Ja, also vielleicht hier ein kleiner Praxistipp. Das, was ich schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren mache und das hat einen Grund, warum ich das so lange schon durchziehe, nach dem Sport den Proteinshake und ich mache in diesem Proteinshake tiefgefrorene Beeren rein. Waldbeeren, Blaubeeren, mal Erdbeeren, mal Wald, also sowas wie Himbeeren natürlich auch. Das sind gar nicht so viele Kohlenhydrate, aber die direkt nach dem Training, das ist eine super entspannte Arbeit dann für die Bauchspeicheldrüse, weil die eben dann praktisch nichts oder ganz wenig an Insulin ausschütten muss und die Muskulatur, die saugt eben dann, weil die ja durch das Training auch geschröpft worden ist, was Kohlenhydrate betrifft, eben dann diesen Zucker schnell wieder auf.
Und vielleicht wenn du sagst, die Person hat 25% Körperfett, ist das eine Frau oder ein Mann?
Auch eine gute Frage. Ich sag mal einen Mann.
Okay, bei Mann sind natürlich 25%
ja, schon ein bisschen mehr, zu viel.
Ja. Ein bisschen zu viel. Eine Frau hat mit 25% Körperfett eigentlich schon recht gutes einen guten Körperfettanteil. Ja. Und deswegen, jetzt im Nachhinein, habe ich mir noch gedacht, das sollte man vielleicht klären, weil es sich danach richtet, dann auch, ist das jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen ja gut gepolstert ist schon und sagt, da darf was runter, oder wenn ich eine Frau bin mit 25% Körperfett, dann bin ich eigentlich in einem Bereich, und vor allem das ich auch brauche, um überhaupt fruchtbar zu bleiben, damit meine Menstruation und meine ganzen Hormone gut funktionieren. Das heißt, da will ich vielleicht gar nicht, jetzt aus gesundheitlichen Gründen, nicht unbedingt weiter runter, wenn ich irgendwie für ein Event trainiere und optisch auf der Bühne natürlich ripped oder definiert sein will, dann geht man natürlich unter diese Körperprozente, aber die hält man dann meistens ja auch nicht für längere Zeit, sondern geht dann wieder rauf. Ja. Und wenn jetzt der Mann mit den 25% Körperfett, der dürfte natürlich ruhig mit den 50 Gramm Kohlenhydraten trotz dem Trainingsvolumen mal anfangen und schauen, weil wenn der vielleicht, wenn die Person jung ist und noch recht gut stoffwechselmäßig gesund ist, dann wird der recht schnell beginnen, in die Fettoxidation zu kommen. Mhm. Wenn ich aber gesund von meinem Stoffwechsel her nicht mehr so flexibel bin, dann kann das schon mal Probleme machen und dann muss man ein bisschen rumspielen und vielleicht auch wieder, entweder man nimmt in Kauf, dass man sich einfach nicht gut fühlt, ja, und sagt, passt, da beiße ich jetzt durch. Und tatsächlich sind es dann, im besten Fall sind es ein paar Tage oder eine Woche oder 10 Tage, wo man sich wirklich nicht gut fühlt und dann merkt man schon, wie die Kraft wieder zurückkommt. Ja. Im schlimmsten Fall kann das länger dauern. Und dann muss man wirklich individuell schauen. Ich sage immer, wenn nicht wirklich mein Lebensunterhalt davon abhängt, dass ich diese Leistung erbringen muss, ja, dann würde ich mir immer die Zeit nehmen und daran arbeiten, meinen Körper in diese wieder Stoffwechsel flexibel zu machen. Weil was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass meine Zellen schon nicht mehr richtig gut funktionieren und eben nicht mehr optimal zwischen Fett und Zucker und Ketonen hin und her schalten können. Weil das ist unser Grundprogramm, das muss eigentlich funktionieren.
Also könnte man dann zum Beispiel auch sagen, dass man eben nicht direkt mit Keto anfängt, sondern eben erstmal mit Low Carb. Dass man eben dann sagt, 120 Absolut. Gramm am Tag Kohlenhydrate oder 100 Gramm am Tag und dann vielleicht so von Woche zu Woche.
120, je nachdem, genau.
Und vielleicht von Woche zu Woche einfach dann die kohlenhydratdichteren Lebensmittel, Haferflocken, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Kartoffeln sind gar nicht mal so schlecht, jetzt von den gerade genannten, aber dass man es eben Stück für Stück etwas reduziert. Und dann wirklich Woche für Woche, weil dann wird der Stoffwechsel wieder angeschmissen, dass er eben mit beiden arbeiten kann. Das wäre eine Strategie.
Absolut. Und vor allem, wenn ich das mit Krafttraining oder einem Training kombiniere, habe ich ja quasi ein Doppelschlag im Wesentlichen, ja. Ich verändere meine Makronährstoffverteilung und bringe den Körper dazu, hormonell einfach in die Lage überhaupt auf Fettreserven zuzugreifen, wieder hier mehr Fettoxidation zu machen und ich mache den Trainingsreiz. Also somit ist es natürlich auch eine ganz tolle Kombination und es wird für viele sogar ausreichend sein, um Verbesserungen, um Trainingsziele zu erreichen, was jetzt vielleicht Körperkomposition betrifft. Ja. Mhm. Wenn ich aber wirklich spielen will mit diesem Werkzeug der Ketose, dann sollte ich mich mal wirklich für 3 bis 6 Monate da quasi das Commitment eingehen und sagen, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch. Ja. Und dann einfach beobachten, wie verändert sich meine Leistung. Und gerade bei Sachen wie CrossFit oder HYROX, je nachdem welche Art, also HYROX noch mehr als CrossFit vielleicht, wird man sicherlich am Anfang deutlicher merken, dass schneller die Luft draußen ist. Ja, einfach.
Ja.
Und dann beobachten, wenn das nach ein paar Wochen, wie verändert sich das? Vielleicht ein Tagebuch darüber führen oder mal, weil das ja manchmal auch nicht jetzt unbedingt Reps oder so sind, die man zählen kann, sondern einfach gefühlt, wie schnell mache ich meine Standard-Workouts und zum Glück bei CrossFit oder bei HYROX weiß ich nicht, ob es da auch so Namen gibt oder so Benchmarks, an denen man sich orientiert und die man so kennt und dann einfach schauen und dann, wenn ich das mal ein paar Wochen gemacht habe, dann kann ich immer noch beginnen zu spielen und sagen, was ist denn, wenn ich vor der Einheit eine halbe Banane esse? Ja. Und wo, und dann sieht man vielleicht, wo ich vorher zwei Bananen gebraucht habe, komme ich jetzt mit einer halben Banane aus. Ja? Und dann habe ich, das ist ja das, das ist, das heißt, meine Zellmaschinerie ist besser geworden. Und wir wollen einfach zu diesen Fat-Burning-Machines werden, wieder werden, die wir eigentlich sind. Ja? Und ich habe am Anfang gesagt, wir Menschen sind perfekt, also wir sind eigentlich Fettburner, wir sind Fettverbrennungsmaschinen. Deswegen haben wir so viel Körperfett. Ja. Und selbst bei all, und selbst wenn man sich alle Menschenaffen anschaut, haben wir als der Homo sapiens, auch die Schlanken, ja, haben wir sehr, ungewöhnlich viel Körperfett. Also wir haben mehr Körperfett als andere Menschenaffen.
Wir können jetzt das Interview noch deutlich erweitern, weil natürlich auch die Ernährungsempfehlungen der vergangenen vielen, vielen Jahrzehnten, es sind ungefähr 50, 60 Jahre, immer wieder auf dem Fett herumgehackt worden ist, wie anscheinend dick und gefährlich das ist oder dick macht und gefährlich ist. Und es wurde natürlich auch, ja, das hatte politische Hintergründe, insbesondere mit dem Staat in den USA 50er, 60er Jahren, wurde eben die Getreideindustrie gigantisch nach oben gefahren. Und das hat dazu geführt, dass wir ein völlig falsches Verständnis von dem einer der wertvollsten Nährstoffe überhaupt, nämlich Fett, haben. Man darf an diesem Punkt nicht vergessen, dass Fett der einzige Makronährstoff ist, der absolut keinerlei Einfluss auf die Insulinausschüttung, auf die Bauchspeicheldrüsentätigkeit mit Insulin hat. Weil Proteine, da hat es ein bisschen Einfluss, Kohlenhydrate, je nachdem, was für welche, eben enorm viel. Und das hat eben mit dieser völligen Falschaufklärung der letzten Jahrzehnte zu tun.
Ja, absolut. Also wir dürfen wieder das Fett mehr wahrnehmen. Und
keine Angst vor Fett.
Bitte?
Keine Angst vor Fett, ganz einfach. Lieber eine Panik vor Kohlenhydrate entwickeln. Das wäre für die Gesundheit, also ich mache es jetzt bewusst überspitzt, eine Panik gegenüber Kohlenhydrate wäre weitaus gesünder als die Angst vor Fetten.
Ja, ja. Und aber genau, und ich glaube, was eben die, also einmal ist, wir müssen einfach diese Flexibilität wieder bekommen und damit kann ich eben das über die Fette sehr gut machen. Und bei den verschiedenen Sportarten ist sicherlich, glaube ich, die sich am besten dafür eignet, am besten oder die, wie soll ich sagen, die auch die am besten nachweisbaren oder erforschten, tut mir leid, dass ich so herumstotter, aber
die besten richtigen Worten, du möchtest sie auch richtig transportieren.
Ja, die best erforschten Daten zur ketogenen Ernährung haben wir einfach im Endurance-Sport, im Ausdauersport.
Klar, natürlich, ja. Klar, logisch.
Und im vor allem auch Ultra-Bereich, Triathlon, Ironman, all diese Distanzen, weil ich da sowieso in einem Leistungsbereich bin, der ja nicht sehr hoch ist. Mhm. Ja.
Aber extrem lang.
Aber lange. Ja. Aber wirklich lang.
Julia, wir sind immer noch mal bei meiner allerersten Frage im Prinzip. Ich würde super gerne mal zur zweiten gehen, aber ich möchte hier noch mal vielleicht einen Tipp aus meiner Sicht geben und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da auch zustimmen wirst. Gerade jemand, der eben die ketogene Ernährung einmal testen möchte. Und der hat so eine Mischung aus Krafttraining und eben Ausdauertraining. Und diese Person hätte die Möglichkeit, diese zwei Trainingseinheiten an den Tagen zu trennen. Dann wäre es ja als Einstieg durchaus sinnvoll, dass man an dem Tag, an dem reines Ausdauertraining im Zone-2-Bereich stattfindet, also ungefähr zwischen 60% und 75% der maximalen Herzfrequenz, dass an diesen Tagen man versuchen sollte, mal wirklich richtig ketogen sich zu ernähren und eben die Kohlenhydrate wirklich mal drastisch, wie du gesagt hast, 30, maximal 50 Gramm nach unten zu fahren und das auch dann nicht um den Sport herum zu packen, sondern eben dann einfach über den Tag verteilen irgendwie oder zum Frühstück, weil dann der Körper im Ausdauerbereich eben super an dieser Stellschraube rumarbeiten kann, dass er eben wieder mehr Fette verstoffwechselt. Wogegen er dann bei einem Krafttrainingstag eben durchaus wieder etwas mehr, aber weniger als sonst Kohlenhydrate essen sollte. Da kann man gern in den Low-Carb-Bereich reingehen, also irgendwas um die ganz, ganz grob 100 Gramm, ob das nachher dann 80 oder 120, 130 sind, ist es gar nicht mal so wichtig. Dass man einfach so diese Flexibilität auch Und die Umsetzbarkeit vor allem, dass man das dann eben auch so in den Alltag gewuppt bekommt. Stimmst du dem zu? Hast vielleicht noch eine Ergänzung dazu?
Ja, super, würde ich auf jeden Fall auch so empfehlen, ja. Also es ist ein sehr, sehr guter Ansatz, ja.
Okay, die nächste Frage, weil die werde ich häufig gefragt und bisher muss ich immer dann passen, weil ich damit schlichtweg noch überhaupt keine Erfahrung habe. Ich selber ernähre mich nicht ketogen. Ich weiß aber, dass ich sehr, sehr stark im Low-Carb-Bereich unterwegs bin. Trotzdem habe ich noch nie exogene Ketone ausprobiert. Und jetzt ist meine Frage an dich, an die Expertin. Was ist das genau? Wie kann man sie einsetzen? Bringen die überhaupt was?
Exogene Ketone sind Ketone zum Einnehmen. Also es gibt unterschiedliche Formen, unterschiedliche chemische Formen. Mhm. Aber im Wesentlichen schaut das dann so aus wie das, was wir machen, auch manchmal an irgendwas dran gebunden. Und wir können es wirklich, also meistens als Getränk nimmt man das zu sich. Ja? Mhm. Die exogenen Ketone haben im Körper die gleiche Wirkung, wie das Ketone machen, die wir selber produzieren. Ja? Also was sind Signalgeber, sie stehen zur Energiebereitstellung zur Verfügung. Das heißt, da habe ich alles so, wie wenn ich es selber machen würde. Natürlich, wenn ich selber produziere, muss ich hormonell einiges umstellen und in meinem Stoffwechsel einiges umstellen. Das heißt, da habe ich noch andere Benefits, wenn ich in der Lage bin, selber Ketone zu machen.
Ja, das können die Exogene nicht.
Genau, das können die nicht. Ich sage auch gleich, sie sind keine Abnehmpille oder irgendein Wundermittel und ich kann damit auch nicht eine sonstige schlechte Ernährung irgendwie besser machen oder ausgleichen. Ja, nur gleich, dass es draußen ist.
Weil aber da gleich einen grünen Haken dran, ja.
Genau, okay. Das können wir gleich mal so abhaken. Wo es aber interessant ist, sehr wohl im Sport. Ja. Und sie werden auch schon eingesetzt, sie sind auch von der WADA, also von der World Anti-Doping Association, zugelassen. Sie werden vor allem jetzt im Radsport sehr stark eingesetzt, bei der Tour de France verwenden das einige Teams bereits, weil wir gewisse Aspekte der Ketone nutzen können, wie eben Recovery, Erholung nach der Belastung. Ja, und wenn ich natürlich Kopf an Kopf Rennen über mehrere Tage habe, ist das ein extremer Vorteil, ein wirklicher entscheidender Vorteil, mich schnell und gut zu regenerieren und zu erholen. Das heißt, wir haben hier einige Aspekte, die da reinspielen, beziehungsweise kann man eben dann auch mit der Glucose ein bisschen sparsamer sein, selbst bei Athleten, die jetzt so nicht ketogen unterwegs sind. Die sind ja trotzdem sehr, sehr gut im Fett, in der Fettoxidation, ja, weil das trainieren die ja die ganze Zeit. Das heißt, da kann ich dann, wenn ich exogene Ketone dazu gebe, zum Beispiel auch diesen glukosesparenden Effekt mitnehmen, dass weniger Glykogen gebraucht wird, ich aber nicht so viel Glukose während dem Training, während dem Event zuführen muss. Also diese Aspekte zum Beispiel, mit dem kann ich arbeiten. Es versorgt das Gehirn. Das Gehirn liebt Ketone und ein großer Faktor, den man ja diskutiert im Sport, ist, dass dieses gegen die Wand laufen nicht unbedingt mit einer Erschöpfung der Glykogenspeicher wirklich stark zusammenhängt, sondern eher mit einer Erschöpfung des Gehirns, unter Anführungszeichen. Das merkt schon, ups, das wird immer weniger, es wird weniger, jetzt muss ich da mal einen Riegel vorschieben und sagen, du bewegst dich jetzt keinen Schritt mehr, weil sonst wird es gefährlich. Ja? Und da können dann Ketone auch mit einsetzen und das Gehirn beruhigen und sagen, schau, du hast doch Energie, ist doch alles gut. Ja? Das heißt, hier abfangen.
Das heißt, dass man die exogenen Ketone super einsetzen kann im sportlichen Kontext. Da macht es sehr viel Sinn. Ich höre aber auch raus, dass es im nicht sportlichen Kontext nicht wirklich sehr viel Sinn macht.
Es kann im therapeutischen Kontext Sinn machen. Also
dass man dann schneller in die ketogene Ernährung reinkommt, weil man eben dann durch Exogene tatsächlich den Körper dann noch mit dieser Energie versorgen kann. Dass zum Beispiel das Gehirn, und da sitzt ja auch letztendlich die Motivation, länger dabei bleibt. Kann man das so sehen?
Nicht unbedingt. Also ich kann Phasen der Übergangsphasen manchmal verbessern, weil ich dann die Ketone schon zur Verfügung stelle, auch wenn ich sie selber noch nicht so gut machen kann. Und das kann manchmal helfen. Die Ketone haben ja eben auch die Signalwirkung, dass sie zum Beispiel Insulinsensitivität verbessern, dass sie Entzündungsprozesse runterregulieren. Das heißt, davon kann natürlich auch jemand in einer Umstellungsphase profitieren. Okay. Ich würde nie sagen, High Carb und exogene Ketone, jetzt als Nicht-Extremsportler. Mhm. Aber wenn ich sage, ich möchte in eine Low Carb Ernährung und das mit exogenen Ketonen unterstützen, kann das gut sein. Therapeutisch meine ich, dass ich zum Beispiel entweder eine ketogene Ernährung umsetze, sei es zum Beispiel psychiatrische Erkrankungen, aber auch Autoimmunerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, dass ich sage, ich setze sie um, habe aber nicht so hohe Ketonwerte, um meine Symptome zu managen, weil da gibt es manchmal eine Korrelation, Parkinson und Tremor zum Beispiel, dass ich merke, ich brauche einen gewissen Ketonlevel, um meine Symptome zu managen. Ja? Mhm. Und es kann sein, dass ich die durch die Ernährung nicht schaffe.
Okay.
Und das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Oder wenn ich die Ernährung nicht ketogen umsetzen kann, weil ich von externen Menschen oder Einrichtungen abhängig bin, die mir mein Essen zusammenstellen. Wenn ich jetzt in einem Seniorenheim bin, in einem Altenheim, in einem Pflegeheim, da geht vielleicht Low Carb, aber nicht Keto. Ich würde aber von der Ketose profitieren. Das sind die Einsatzgebiete für die exogenen Ketone.
Machen Ketogen-Messgeräte Sinn?
Ja, auf jeden Fall.
Welche?
Die machen Sinn. Ja. Also einmal, ja, sie machen Sinn, weil wenn mein Ziel ist, in die Ketose zu kommen und ich wissen will, ob mir das was bringt, muss ich überprüfen, ob ich überhaupt in Ketose bin. Ja? Und das Beste und immer noch Goldstandard ist, im Blut zu messen. Es gibt ein paar Geräte am Markt und es gibt ein, zwei, die auch vom Preis, also von dem, was diese Streifen kosten, weil die sind immer so, die sind ziemlich teuer, ja, diese Messstreifen, die haben die wirklich sehr weit runtergedrückt, so auf 80 Cent pro Messung, wobei es gibt auch Firmen, die, da liegt man bei 3 Euro für so eine Messung. Ja, also das ist natürlich, vor allem wenn ich ein bisschen öfter messen will, wird das teuer. Also es gibt, und diese Geräte, die sind so ähnlich, wie man sie auch vom Blutzucker, vom Zuckermessen kennt, da sticht man sich in den Finger, gibt den Tropfen auf diesen Messstreifen und der misst dann und gibt mir einen Wert aus. Und zwar einen Wert im Millimol pro Liter und zeigt mir das BHB, das Beta-Hydroxybutyrat an. Das ist ein Ketonkörper, den wir im Blut eben nachweisen können.
Hier direkt eine spannende Frage, wie ich finde, weil beim Blutzucker ist klar, man isst was, der ist hoch, dann geht es wieder langsam runter, dann ist er mal unten, dann geht er wieder hoch. Wie ist es bei den Ketonkörpern, wenn ich mich konsequent bei ungefähr 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag aufhalte? Ist dann dieser Messwert relativ konstant oder ändert er sich auch deutlich durch das, was ich esse?
Der ändert sich deutlich, auch wenn ich nicht esse. Also der schwankt ganz extrem. Ich finde sogar, dass das deutlicher, also noch mehr fluktuiert als der Zucker.
Okay. Ja.
Und das weiß ich nur deswegen, weil es seit etwa 1,5 Jahren auch ein Gerät gibt, das die Ketone im Gewebe, in der Gewebeflüssigkeit misst. Und vielleicht kennen einige die kontinuierliche Glukosemessung. Das ist so ein Sensor, den man sich am Oberarm anbringt. Genau. Und der misst nicht im Blut, sondern in der Gewebeflüssigkeit. Ja. Mhm. Und so ein Gerät gibt es jetzt auch für Ketone. Mhm. Allerdings erst eines am Markt. Ja. Und da ist natürlich schon sehr spannend, weil man jetzt endlich mal über 24 Stunden und über mehrere Tage sieht, was die Ketone so machen. Und die fluktuieren sehr stark. Die fallen meistens in der Nacht ab und steigen dann am späten Nachmittag oft deutlich an. Also man sieht, es gibt da auch tageszeitliche Schwankungen.
Hat auch mit Cortisol zu tun.
Cortisol, genau, ja. Hormonell reguliert werden. Ich verbrauch's. Und man sieht aber sehr gut auch, wenn man jetzt vielleicht mit Fetten spielt, die jetzt extra ketogen sind, wie diese mittelkettigen Fettsäuren zum Beispiel. Ja. MCT, genau, die werden primär, die werden total schnell zu Ketonen umgewandelt und dann kann ich auch sehen, wie dann danach ein deutlicher Anstieg ist. Oder mit exogenen Ketonen würde ich es natürlich auch sehen, wie die ansteigen und wie sie abfallen. Und dementsprechend, ja, wir haben relativ starke Schwankungen, auch beim Training, und das wäre vielleicht nochmal der Schluss zum Sport auch. Also einmal ist so, dass Sportler, auch wenn die nicht sich ketogen ernähren, produzieren auch Ketone. Während dem Sport, während dem Effort, während sie eine Leistung bringen. Und meistens steigen die sogar nochmal dann kurz nach der Anstrengung an. Das nennt sich auch Post-Exercise-Ketosis, heißt es auch. Ja. Und wenn ich mich jetzt ketogen ernähre, dann wird Kann sein, dass während ich meine Leistung bringe, die Ketone abfallen, weil ich verbrauche sie ja, ja. Und viele sagen dann, jetzt habe ich nach dem Sport gemessen und ich bin nicht in Ketose, ich bin aus der Ketose gefallen. Das ist immer das Beste.
Verstehe, klar. Ist
Wohin bist du denn
verbraucht.
gefallen? So, aus der Ketose draußen ist natürlich nicht. Ich habe sie nur alle aufgebraucht. Ja, das, was ich da im Blut oder im Gewebe messe, ist quasi ein Energiereservoir, das ja so herumschwimmt. Ja, und wenn die weg sind, muss das nicht heißen, dass ich sie nicht gemacht habe, sondern ich habe sie einfach aufgebraucht und halt noch nicht nachgefüllt. Ja, und was man dann aber sehen wird, ist, dass etwa eine halbe bis eine Stunde nach dem Training die Ketone sehr stark ansteigen. Weil da läuft die Maschinerie wieder, wir beginnen wieder nachzufüllen. Meistens ist das so eine Art Überkompensation. Das heißt, sie steigen stark an und dann fallen sie wieder auf so ein normales Niveau ab oder wo ich mich sonst halt so befinde. Ja, also ganz, ganz spannend.
Und das kann mir zum Dauer-Keton-Körper-Messgerät messen. Magst du einmal den Typ nennen, damit die, die das interessiert, auch mal vielleicht nachgucken können, ob sie dich sowas anschaffen wollen? Wie zum Beispiel
Ja.
ich?
Zum Beispiel du. Sag mal, die Einschränkung ist, dass die lustigerweise nach Österreich schicken, aber nicht nach Deutschland.
Was?
Ja,
Okay.
die heißen CBO, also Siegfried Ida Bertha Otto geschrieben. Sie ist eine chinesische Firma, die eben vor 1,5 Jahren ziemlich stark in den europäischen Markt vorgeprescht ist und sich dann so etwa vor einem halben, dreiviertel Jahr aus einigen europäischen Ländern wieder zurückgezogen haben. Ich weiß nicht warum. Haben sie sich überspannt irgendwie mit der Supply Chain oder ich weiß nicht was, oder hat das regulatorische Gründe? Es ist auf jeden Fall so, dass wir, weiß ich, Österreich ist vielleicht da, durch den Rost gefallen. Auf jeden Fall können wir es in Österreich bestellen, aber nicht nach Deutschland.
Ah,
Also,
schade.
wenn es dich interessiert, du kannst es gern zu mir bestellen, aber es ist
Okay.
momentan leider so. Oder es gibt ja auch so Weiterleitungsservices ja auch, wo man ein Postfach zum Beispiel in Österreich hat und die leiten das dann weiter.
Okay.
Aber das sind momentan die einzigen, die das anbieten.
Ansonsten macht man es eben über die ganz normalen Sticks, die Keto-Sticks, die man eben so kennt. Das würde auch gehen. Braucht man ja zu Beginn nicht unbedingt. Vielleicht abschließend noch, damit die Leute auch wirklich ins Handeln kommen, die Lust drauf hätten. Wie sieht denn so eine ganz einfachen Tagesplan in der Sachen ketogene Ernährung aus? Irgendwie drei, vier super einfache Rezepte, die den meisten wohl schmecken werden. Natürlich gibt es da sehr viele Individualitäten, aber damit die Leute so ein Gefühl bekommen, wie sieht denn sowas aus?
Gut, also ich würde mit klassischen Eiern starten. Ob das jetzt ein Omelett ist, wo man sich vielleicht noch Zucchini reinreibt oder mit Spinat zum Beispiel, so Frittata-mäßig kann man das auch im Ofen zum Beispiel sehr gut vorbereiten. Ein Rührei mit Zwiebeln, mit Speck,
Klassisch Rührei mit allem drum und dran.
genau, mit allem, was einem so
Ja.
unterkommt,
Und
ja.
wichtig ist, Gemüse ist beliebig erlaubt. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Da muss man also nicht unbedingt sparen, weil das hat so wenig Kohlenhydrate, da kann man kaum zu viel machen.
Genau, vor allem, ich sage immer, grün und blättrig und alles, was über der Erde wächst, das ist meistens safe und das würde ich auch nicht tracken. Also das zähle ich auch nicht zu diesen
Ja.
30 ja. bis 50 Gramm Kohlenhydraten, weil das ist
sehr guter Hinweis. Mhm.
Ja. ja, genau. Okay. Wenn man möchte, genau, diese Art von Gemüse, da braucht man sich überhaupt nicht einschränken. Ich sage immer nur, Eiweiß ist Pflicht, alles andere ist Kür.
Ja, sehr gut.
Eiweiß muss rein und wenn da noch Platz ist, kannst du auch gern noch den Salat essen, aber das Eiweiß ist halt wirklich relevant. Und dann, wenn man jetzt noch bei dreimal am Tag zum Beispiel ist, ich würde dann mittags klassisch, da kann man machen, einfach einen schönen Fisch sich abbraten, ein bisschen Olivenöl, wieder ein Gemüse dazu zum Beispiel oder einen Salat. Man kann auch, oder wenn man jetzt auf ein bisschen mehr Fett braucht, kann man dann natürlich auch eine Sauce Hollandaise oder Sauce Bernese mhm. dazu machen. Man mhm. kann klassische Fleisch natürlich, Steak mit Knoblauchbutter essen oder irgendwas wie einen Halloumi zum Beispiel, auch bei den Käsesorten gibt es ja auch einiges mit genügend Eiweiß drinnen. Ja, so ein, im Sommer zum Beispiel liebe ich so einen knackigen Salat und einen Halloumi drauf. Das ist so mein Standard-Sommer-Essen.
Das kenne ich selber gar nicht. Ich mache das auch mit dem Salat standardmäßig mittags. Man beginnt einfach immer einen Schafskäse rein.
Oder Schafskäse, genau. Mhm. Einen Feta. Man kann sich auch solche so Sachen wie Sardinen zum Beispiel. Mhm. Ist auch was ganz was Schnelles, ja. Aus der Dose Sardinen aufmachen und auf einen Salat geben. Und man hat eigentlich schon ein ganz tolles Essen. Und dann, wenn ich jetzt eher im Sportbereich bin, wird man wahrscheinlich, oder gar nicht im Sportbereich, weil viele eh nicht auf ihr Eiweiß kommen, so ein Eiweißshake. Mhm. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, das ist echt eine gute Möglichkeit, Eiweiß unterzubringen. Und das kann man einbauen, kann man vielleicht am Vormittag machen, im Büro auch nochmal, ja, oder am Nachmittag, wenn ich weiß, so in 2 Stunden mache ich dann Schluss und dann gehe ich ins Training, dann kann man zum Beispiel auch schon mal nochmal diesen Eiweißshake haben, dann bin ich nämlich auch nachher nicht so ausgehungert, ja, mhm. und weil das wäre dann eher die Gefahr, dass man dann zu lange wartet und dann zu hungrig wird und dann halt sehr viel isst und das beeinflusst natürlich den Schlaf negativ, aber da kann ich mich dann, das ist nicht so günstig, ja.
Vielleicht hier noch einen kleinen Praxistipp, weil wenn man einen Eiweißshake macht mit 300 Milliliter Milch, dann sind das immerhin schon knapp 15 Gramm Kohlenhydrate. Und das ist schon relativ viel für einen Proteinshake. Mein Tipp ist immer, dass man die fettreiche Milch nimmt, die 3,5-3,8%. Am besten wäre sogar noch Heumilch. Und da mache ich aber eben nur 100 ml, maximal 150 rein, habe somit 2/3 oder ungefähr die Hälfte an Zucker eingespart, hab aber durch das Fett die Cremigkeit in diesem Shake. Und er macht eben auch durch das Fett noch tendenziell eher länger satt. Das wäre noch eine kleine Idee obendrauf.
Ja, guter Tipp und vor allem guter Hinweis, weil die Milch hat wirklich, das macht sich schon bemerkbar und das sieht man auch, wenn man so zum Beispiel die Glucose misst, den Zucker misst, dann sieht man dann auch den Peak. Ja. Ich verwende oft auch dann nur dafür tatsächlich die Mandelmilch.
Ja, ah ja, okay. Oder Wasser geht natürlich auch. Schmeckt halt eben nicht so.
Schmeckt nach mehr als Wasser.
Und okay. Und Mandelmilch ungesüßt. Vielleicht noch einmal kurz erwähnt.
Ungesüßte, das ist klar. Ja. Ja. Mandelmilch und ein bisschen MCT-Öl kann man zum Beispiel noch dazugeben.
Sehr gute Idee.
Oder dieses Clearway, das finde ich auch super jetzt, dass es jetzt gibt. Das kann man mit Wasser anrühren und schmeckt wie so ein Sportgetränk. Und ist nicht ganz so, dieser milchige Charakter ist für manche ein bisschen schwierig, das auch öfter dann zu konsumieren. Und so ein Clear Whey, so ein klares Whey, die heißen eben so, die kann man dann auch ganz toll einfach in der Flasche mit ins Fitnessstudio nehmen zum Beispiel oder zum Training und so während dem Training so ein bisschen vor sich hin zu sich nehmen.
Und was gibt's abends?
Und am Abend zum Beispiel, was immer was Tolles ist, ist eine Suppe. Und da bin ich ein Riesenfan von Knochensuppe, also das kann man jetzt aus Rinderknochen machen, aber auch natürlich aus einem Huhn zum Beispiel. Und es ist einmal was nicht belastet, und es ist unglaublich nährstoffdicht. Ich habe tolle, also es liefert ganz viel hochwertige Aminosäuren, es liefert viele Mineralstoffe, es kann gut aufgenommen werden, es belastet meinen Verdauungstrakt nicht. Und da kann ich mir natürlich als Einlage entweder das Fleisch zum Beispiel reingeben oder auch mal zwei Eier reinsprudeln, ein bisschen Gemüseeinlage drinnen haben. Und es wäre dann zum Beispiel, wenn man jetzt die Hauptmahlzeiten mittags und vielleicht schon ein großes Frühstück hatte, wäre das zum Beispiel eine sinnvolle Möglichkeit für den Abend.
Super, damit hat man einen Beispieltag und könnte mit dem starten. Mein Tipp nochmal an dieser Stelle, dass man, wenn man Ausdauertage hat oder auch Nicht-Sporttage, dass man eben genau da vielleicht genau diesen Plan einmal so testet und die anderen Tage einfach guckt, dass man die kohlenhydratdichten Lebensmittel, Reis, Nudeln, Brot, Müsli und vor allem gezuckerte Getränke, Katastrophe, dass man die einfach so weit reduziert, wie es geht. Man muss nicht dann an den anderen Tagen auch sich ketogen ernähren, aber so kriegt man Gefühl und kommt langsam in so eine gewisse Routine rein. Julia, vielen, vielen Dank für das Interview. Gibt es vielleicht von dir noch so einen Motivationstipp zum Schluss für die, die motiviert sind, da durchzustarten?
Also ich kann es nur empfehlen, das wirklich mal einfach auszuprobieren, das Ganze einfach als Experiment zu sehen, weil es kann ja auch nichts passieren. Ja? Ich sage immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja? Dass man mal was Neues ausprobiert hat, wirklich herumspielen und einfach mal versuchen zu fühlen, wie sich das anders anspürt und welche Vorteile man dann wirklich auch davon erleben kann. Und vielleicht die Sportler, die ich betreue, die sehen einfach den verbesserten Schlaf, vor allem bessere Regeneration, dass sie einfach viel leistungsfähiger sind und auch ihre Körperkomposition besser halten können.
Klasse. Julia, vielen, vielen Dank. Ich denke mal, da werden viele einiges rausziehen können. Ich danke dir.